Ja, schön, dass Sie da sind. Wir versuchen, also ich versuche jetzt in meinem 15 Minuten einen Ausblick auf dieses Projekt zu geben. Wer von Ihnen dieses unserer Literaturschule schon vielleicht gelesen hat? Also wir Hochschullehrer haben immer die Neigung, den Wert unserer Studenten daran zu bewerten, ob sie die Pflichtlektüre bemessen gelesen haben. Aber es ist keine Pflichtlektüre. Also Sie können ganz entspannt hier sein, aber hätten Sie es gelesen, dann würden Sie manches von dem, was wir jetzt nachher sagen, wiedererkennen. Da würde es sich noch tiefer eingraben bei Ihnen. Wird aber nicht so sein. Deswegen versuche ich trotzdem, also was Sie vielleicht jetzt nicht so verstehen, auch bei den nächsten Vorträgen, können Sie alles nachlesen. Das können Sie im Netz runterladen. Sie können auch als Buch für wenig Geld erwerben. Ja, was ich machen möchte, ich möchte Ihnen kurz die erste Frage, was ist ein Zukunftslabor, stellen und dann also was ist überhaupt ein Zukunftslabor, dann die Projektphasen, die Methoden präsentieren, ein paar Gedanken zur Zukunft der Sozialpolitik, für das das Zukunftslabor oder für diese Zukunft das Zukunftslabor einen Raum bieten soll und dann etwas über die Art und Weise, wie wir uns vorstellen, Diskurs und Partizipation zu organisieren. Dazu gleich am Anfang, wir haben Sie ja gebeten, in der Einladung eine Device mitzubringen, wie das heute, oder irgendeine Art technisches Hilfsmittel, mit dem man ins Internet kann oder eine App herunterladen kann. Wir hoffen, dass es viele von Ihnen gemacht haben, im Idealfall alle von Ihnen, aber diesen Idealfall, der tritt praktisch nie ein. Aber wenn Sie es dabei haben, bitte rufen Sie diese App auf oder diese Homepage, wir haben es jetzt auf Deutsch hier, Menti.com, benutzen Sie den Code 3076 und ich komme gleich, bis Sie das reingefuddelt haben, bis Sie das geschafft haben, dann beginnen Sie damit, dann werden Sie jetzt nämlich dieses Partizipationstool mit Ihnen nutzen, weil eben der Mensch sich bei so einem Vortrag und bei so einem Auditorium eben nicht jeder direkt unmittelbar äußern kann, aber dennoch jeder von Ihnen etwas mitbringt und jede von Ihnen etwas mitbringt, was gehört werden sollte. Was ist ein Zukunftslabor? Deshalb die allererste Frage. Was ist ein Zukunftslabor? Was ist es? Was ist bekannt? Der Begriff Zukunftswerkstatt, den haben Sie vielleicht schon gehört. Eine Methode der Zukunftsforschung, eine von Robert Jung und anderen entwickelte Methode der Zukunftsforschung, die aus drei Phasen besteht. Eine Kritik- und Dystopie-Phase, also Dystopie im Sinne, wie will man die Zukunft eigentlich nicht haben, wie befürchtet man sie. Dann gibt es eine Fantasiephase, eine Utopiephase, wie wünscht man sich die Zukunft. Und drittens, ja, wie stellt man sich das jetzt vor? Wie kommt man von dieser kritisierten Wirklichkeit hin zu einer gewünschten Wirklichkeit? Und dazu gibt es dann ein paar technische Instrumente. Wir verwenden dafür die sogenannte morphologische Matrix. Wir haben sie in einem anderen Projekt mit dem Diakonischen Werk über Zukunftsszenario Altenhilfe schon einmal eingesetzt und auch in anderen Projekten. Ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Wir haben uns bemüht, jetzt in unserer Literaturstudie ein bisschen zu erläutern, wie das praktisch laufen soll. Der Hintergedanke ist der, wie kommen wir eigentlich einigermaßen wissenschaftlich begründet zu Zukunftsszenarien. Also nicht nur aus dem Koalitionsvertrag, ist ja auch ein wichtiges Dokument für die Zeitgeschichte von allergrößter Bedeutung, aber für die Wissenschaft natürlich, sage ich mal, nicht so extrem tragfähig. Da möchte man auch noch andere Dokumente daneben stellen haben. Und deshalb ist eben ein systematischer Zugang auf die Zukunft. Deshalb meine Bitte, die erste Frage an Sie, was verbinden Sie mit einem Zukunftslabor? Schreiben Sie es mal rein und wenn ich jetzt weiter vortrage, ach, da kommt schon ein. 17 Leute haben sich schon beteiligt. Na super, okay. So, also jetzt tragen Sie ruhig mal was ein. Ich sehe das jetzt bei mir hier nicht, aber Sie sehen dafür etwas mehr als ich. Ich schaue mir es nachher auch gleich nochmal an. Also bitte seien Sie ruhig kreativ. Ich gehe deshalb weiter mal Ihnen, bevor ich die Antwort darauf gebe, aus unserer Sicht, aber Sie geben ja auch schon Antworten, gehe ich mal in unseren Ablauf, wie es jetzt geplant ist, Projektphasen. Wir haben eine erste Projektphase, ist die Ebene Bestandsaufnahme und Prognose. Da sind wir gerade drin. Das ist die erste Phase, in der wir zu den beiden einmal ausgewählten Schwerpunktthemen Digitalisierung und Demografie entsprechende Literaturanalysen vorgelegt haben. Die haben wir intensiv auch in Workshops intern in der wissenschaftlichen Begleitung begleitet und auch vorstrukturiert und bearbeitet. Der nächste Schritt wird sein, dass wir jetzt Reformszenarien entwickeln. Das ist nicht als ziemlich anspruchsvoll, diese Reformszenarien. Die gehen sozusagen in einen zweistufigen Prozess, kommen wir an die ran. Wir werden Szenarien der Zukunft skizzieren und vor dem Hintergrund dieser Szenarien der Zukunft werden wir die Reformszenarien definieren, gemeinsam mit verschiedenen Akteuren, Beteiligten, wir werden auch die Öffentlichkeit dabei einbeziehen in einer geeigneten Weise. Dann machen wir parallel sogenannte Erfahrungsstudien, Wir untersuchen drei, da gehe ich gleich noch auf eine, internationale Standorte, an denen mit dem Modell Grundeinkommen in den letzten Jahren experimentiert worden ist. Das war der Wunsch der Auftraggeber, dem Wunsch kommen wir mehr als gerne nach. Ist aber nicht so einfach. Also Wissen, der Wissenschaft, heißt immer, die Wissenschaft macht das mal, kriegt das jetzt mal raus. Ja? Aber ich würde gerne sehen, so einfach ist es nicht immer, was rauszukriegen. Dann im dritten Schritt sozusagen vertiefen wir diese Reformszenarien und machen eine Folgeabschätzung. Da wird Kollege Dr. Bach gleich nochmal was vorstellen vom DIW. Die werden eine Mikrosimulation machen, dazu wird er aber nachher mehr erzählen, das brauche ich jetzt nicht vorab strukturieren. Dann werden wir das Ganze, den ganzen Prozess natürlich dokumentieren, werden auch Helfer zur Hand gewinnen. Hier in dieser heutigen Veranstaltung herzlichen Dank hin die Truppe vom offenen Kanal Schleswig-Holstein, die diese Veranstaltung aufnehmen wird. Wir werden sie auch nachher online dokumentieren, sodass jeder, der heute nicht da sein konnte, oder ihre Kinder, die da jetzt irgendwie heute Nachmittag arbeiten mussten, damit sie ihre Rente bekommen. Das gilt für ganz wenige hier. Aber für Einzelne gilt es sozusagen, dass die dann auch mal gucken können, was sie jetzt hier heute getrieben haben oder umgekehrt. Sie sind da und arbeiten hiermit und ihre Kinder lassen sich zu Hause vor der Spielkonsole gut gehen. Solche schlechten Fälle wollen wir nicht oft haben, aber wenn es die geben sollte, die können jetzt einbezogen werden in der nächsten Runde und mitgenommen werden in dem, was wir jetzt hier mit Ihnen gemeinsam diskutieren. Es wird dann Zwischenberichte geben. Ein Bericht war jetzt schon dieser, den Sie in der, den ich gerade in der Hand gehalten habe, und dann wird ein Abschlussbericht geben. Ganz kurz mal Projektstand, Bestandsaufnahme, Literaturstudie, demografischer Wandel, Digitalisierung, zu erwartende Auswirkungen auf die Sozialsysteme, Vergleich und kritische Reflexion von Methoden und Ergebnissen, das sind sehr wichtig. Wir wollen nicht einfach nur referieren, wir wollen auch diese Methoden, das werden Sie in der Studie gelesen, wenn Sie es noch nicht gelesen haben, werden Sie es lesen, und auch die Kollegen Dr. Kaltenborn und Professor Sperrmann werden es auch gleich präsentieren. Wichtiger Punkt, das Ganze soll dienen, so die Schlüsselfaktoren klarer zu machen. Die Schlüsselfaktoren als Grundlage für die Entwicklung von Zukunftsszenarien und alternativen Reformszenarien, die eben diese drei Dimensionen, aber auch die Entwicklung der Sozialsysteme betreffen. Dann werden wir die Reformszenarien entwickeln. Dazu verwenden wir die, eben eine sogenannte qualitative, normative oder explorative Szenariomethode. Also wir werden verschiedene Szenarien skizzieren. Wir werden einen Methodenmix dabei, einerseits eben morphologische Matrix, Interviews, Gespräche, Zukunftswerkstätten, Mentimeter. Wichtig ist uns, dass alles nachher nachvollziehbar ist. Also die Auswahl, die wir treffen bei den Reformszenarien, soll auch für denjenigen, der es später anschaut, nachvollziehbar sein. Also nicht irgendwie genealische Akte oder politisch definierte Akte, sondern wissenschaftlich plausibel nachvollziehbar. Und daraus werden dann die Reformszenarien verdichtet. Rückkopplung mit der interministeriellen Arbeitsgruppe, also das ist eine komplexe Koalition, die hat eine interministerielle Arbeitsgruppe. Einige Mitglieder sind dankenswerte auch heute hier. Es ist ein Beirat aus gesellschaftlichen Kräften, da sind auch einige Mitglieder hier, die werden dann auch mit uns im Gespräch sein. Da werden wir noch weitere Akteure einbeziehen, Sozialversicherungen, andere Ministerien und auch Verbände. Schlüsselfaktoren, was ist das überhaupt? Das ist unser durchgängiges analytisches Instrument. Wir identifizieren das in der Literaturanalyse, haben diese Bodenfaktoren identifiziert, die anwenden, es wird angewendet und wir werden daraus eben auch die Reformszenarien verdichten. Wichtig dabei ist, dass Strukturanalyse und normative Analyse verknüpft werden. Für die Sozialwissenschaftler unter Ihnen ist die Fragestellung relativ ist die klar, für die meisten anderen ist nicht unbedingt klar. Aber hinter allen möglichen Strukturen, Institutionen stecken ja Werteentscheidungen, die irgendwann getroffen worden sind. Ja? Und diese Werteentscheidungen muss man deutlich machen, reflektiert. Wenn man jetzt über die Zukunft nachdenkt, dann soll man gefälligst wissen, warum man diese oder jene Strukturentscheidung trifft. Rahmenbedingungen und Gestaltungsvariablen werden unterschieden. Transparenz von Unsicherheitsfeldern muss sicher sein. Und die Szenarioselektion, dann durch sogenannte Clusterbildung, aber das ist jetzt, würde jetzt am Anfang zu weit führen, das im Detail vorzustellen. Einfachheit am Ende, das Ergebnis muss einfach sein, weil wir sind fest überzeugt, nur einfache Lösungen sind letztendlich auch demografiefähig. Aber das Einfache ist das Schwerste. Das ist das Problem. Gerade bei so komplexen Systemen wie im sozialen Sicherungssystem, unser System operiert damit seine Undurchschaubarkeit. Und zu versuchen, das wieder auf einfache Regeln herunterzubrechen, das ist keine einfache Sache. Nicht einfach, aber es ist die Arbeit, die Mühe wert. Erfahrungsstudien, ich habe schon angedeutet, wir werden drei Experimentalländer beobachten. Finnland, bekannt geworden mit dem Grundeinkommensexperiment der KELA, der dortigen Arbeitsbehörde. Im Vereinigten Königreich, im liberalen Vorzeigeland, haben wir den Universal Credit, die Zusammenführung aller Grundsicherungsleistungen. Hochproblematisch, sehr teuer, aber sehr interessant. Und wir haben das Thema in Entschuldigung, habe ich jetzt weggesprungen, ja, Wir haben, und dann eben Italien. Italien, ein wunderbares Beispiel für ein Zusammenwirken von Links- und Rechtspopulisten mit einem sehr interessanten Bürgereinkommensmodell. Das lohnt sich zu beobachten, das ist alles EU. Na gut, UK noch, aber immerhin noch EU. Wir werden ja sehen, vielleicht bleiben sie ja für immer. Auswirkungen von Evaluationsergebnissen, wir werden das eben noch auch ausschauen, was gibt es sonst noch für Ergebnisse. Es gibt eine ganze Menge Studien auf dem Feld und auch Austausch mit entsprechenden Projektverantwortlichen. Da wird es die Vertiefung geben, muss die Zeit im Blick bewahren, Reformszenarien werden wir festlegen und dann die Mikrosimulation. Jetzt haben Sie einige Fragen, 43 Leute, das ist super. Jetzt haben Sie nochmal eine Chance, nächstes Bild. Und zwar die Frage, grundsätzlich sehen Sie die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates, Sozialstaats eher pessimistisch oder eher optimistisch entgegen? Jetzt müssen Sie ganz einfach nur upvoten. Also gehen aufs nächste Ding und da können Sie voten. Das ist jetzt eine ganz simple, das ist nicht, aber nur mal von der Stimmung her. Sind Sie eher pessimistisch, eher optimistisch? Ich will Ihnen jetzt in der Abschlussrunde sagen, ja, was haben wir für Reformszenarien, die wir diskutieren? Weil da haben wir zwei Achsen der Reflexion. Eine Achse ist zu sagen, ja, wie hoch ist eigentlich der Aufwand, wenn wir eine Reformszenario uns vorstellen? Also die eine Idee, wir haben einen sehr hohen Rechtsaufwand. Zum Beispiel Modelle, bei denen man das Grundeinkommen irgendeine Art Grundeinkommen komplettes Sozialversicherungssystem ersetzen würde. Sehr hoher Rechtsaufwand. Dann solche mit mittleren Rechtsaufwand, also man entwickelt vielleicht die Sozialversicherungen weiter, zum Beispiel in Richtung der Grundeinkommensversicherung, Schweizer Modell oder eines Grundeinkommens. Ja, auch nicht unkompliziert, aber vielleicht nicht ganz so dramatisch als ein Komplettersatz. Oder man geringere Rechtsaufwand, also man baut Grundsicherungselemente in den sozialen Sicherungssystemen ein. Das wäre sozusagen mit geringerem Rechtsaufwand, also eine Achse. Es gibt noch viel mehr Achsen, ich will Sie nur nicht zu sehr verwirren. Das ist aber eine Achse. Eine andere Achse, die wir auch reflektieren werden, ist grundsätzliche Typen. Da haben wir mal drei Typen, der Minister Garg hatte schon angesprochen gehabt, ein Typus wäre zum Beispiel Bürgergeld. Da gibt es das Klassiker negative Einkommensteuer. Ganz radikale Modelle, Thomas Straupa aus Hamburg. Ich sage, komplett ist Ersatz des Sozialstaats durch eine negative Steuer. Milton Friedman hat es mal erklärt. Nicht besonders realistisch zum Glück, aber na gut, man kann ja alles Mögliche denken. Gedanken sind frei. Solidarisches Bürgergeld, das CDU-Modell mal gewesen. Gab es sogar eine Parteikommission dazu. Ich habe dazu mit Kollegen Kaltenborn mal ein Gutachten dazu gemacht, zu diesem Althausmodell. Auch interessant. Nicht sehr realistisch, aber interessant. Liberales Bürgergeld. Noch am Parteitag vom Wochenende beschlossen. Na, also auch die FDP will irgendwie dabei auch Beiträge leisten. Die Grünen auch. Garantiesicherung. Herr Habeck hat dazu was gemacht. Ja, also verschiedene Ideen, Bürgergeldtypen. Dann gibt es Grundeinkommenstypen im engeren Sinn, radikal, wie durch eine Mehrwertsteuer finanziert, Typus Götz Werner. Oder eben partielles Grundeinkommen, wie das die Finnen gemacht haben. Oder man macht Weiterentwicklung innerhalb des Systems, man baut Grundsicherungselemente aus. Oder man baut die ganze Sozialversicherung um zu einer Grundeinkommensversicherung. Oder man eben baut Grundeinkommensjahre ein. Also Sie merken schon ganz unterschiedliche Typen, die versuchen wir zu systematisieren, um dann was Interessantes herauszufinden. Weil genau der Punkt da ist, wir werden es kann nicht, am Ende wird nicht vorstellen, ein Vorschlag. Ja? Das ist schon gar nicht möglich, weil schon in unserem Team und auch in der Koalition überhaupt gar keine Einigkeit zu erzielen wäre. Aber wer weiß. Wer weiß, was in dem Jahr ist. Vulkanausbruch in Plön und schon kommt man auf ganz neue Gedanken. Ja, das war ein schlechtes Beispiel. Aber ich wollte nur sagen, es gibt manche Dinge, die ganz neu entstehen und dann kommt man auf ganz neue Gedanken. Der Mensch ist ja auch hat einen runden Kopf, damit die Gedanken die Richtung wechseln können. Also zum Abschluss, Stakeholder-Analyse. Also das heißt, wir sind verschiedene Beteiligte sind dabei. Es soll ein offener Diskurs werden. Es ist natürlich jetzt noch nicht, aber wir beginnen damit. Es soll ein offener Diskurs werden. Projektteam ist eins, Beirat ist eins, IMAG ist eins, Öffentlichkeit ist was anderes. Ergebnisvermittlung, Projektergebnisse wird es geben. Im Ministerialbereich natürlich, Beirat, aber eben auch ein offener Diskurs im Internet mit Veranstaltungen. Fühlen Sie sich eingeladen, fühlen Sie sich aber auch eingeladen, selber, wenn Sie zu gesellschaftlichen Gruppen gehören, uns als Wissenschaftlerteam mit einzuladen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich, wenn Sie den heutigen Auftakt als Auftakt verstehen. Ganz herzlichen Dank.